Hungry Minds.
Eine Generation, die fordert.
Mit Journalistin Ronja Ebeling
und Sozialforscher Kilian Hampel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds, zu der ich Kilian, ja doch, man kann es sagen, ein bisschen überreden musste. Zum Zeitpunkt der Aufnahme bin ich nämlich noch in Portugal und deswegen bin ich nicht Teil des Gesprächs. Und Kilian muss diese Folge alleine aufnehmen. Und ja, diese Folge ist auf meinem Mist gewachsen. Ich habe nämlich vor ein paar Wochen/Monaten gesehen, dass meine Journalistin Kollegin Maria Popov ein Buch rausbringt. Oder beziehungsweise jetzt rausgebracht hat. Es ist nämlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung schon erschienen. Es heißt Kein Bock Club und in diesem Buch schreibt Maria darüber, wie es ist, keinen Bock zu haben und sich vielleicht auch von dem Gefühl freimachen zu wollen, Bock haben zu müssen, also sexuelles Verlangen in Beziehungen, aber auch natürlich als Single. Denn ja, wir wissen es alle, zu diesem Thema gibt es ein paar Mythen oder vielleicht auch Vorurteile und vielleicht entsteht dadurch auch ein Pflichtgefühl. Das kann zum Beispiel für Männer sein, ständig Bock haben zu müssen und eben dieser Rolle ständig können zu können, auch gerecht werden zu müssen, weil das eben unser Bild von Männlichkeit prägt oder auch von sexueller Männlichkeit. Es kann aber auch bei Frauen vielleicht das Gefühl hervorrufen, ständig zur Verfügung stehen zu müssen. Zum Beispiel auch nach so einer Schwangerschaft. Wann ist es da in Anführungszeichen normal, wieder Lust zu haben, sexuelles Verlangen zu verspüren? Und inwiefern setzt das manche Menschen eben auch ab einem gewissen Punkt unter Druck? Wie viel Sex gehört zu einer Beziehung? Und was ist überhaupt normal? Kann man das überhaupt sagen? Spoiler, wahrscheinlich nicht so richtig. Maria jedenfalls, und das ist total spannend, ist asexuell. Wie sich das genau definieren lässt, darüber sprechen Kilian und Maria in dieser Folge. Ich finde Asexualität total spannend, beziehungsweise bin da vor ein paar Jahren zum ersten Mal drauf gestoßen, als mir meine Freundin erzählt hat, dass ihr Vater asexuell ist. Und ich war natürlich direkt, ha? Was? Ganz platt gefragt, wie bist du denn dann überhaupt zustande gekommen? Das ist so eine Frage, die mir als allererstes in den Sinn gekommen ist. Aber tatsächlich ist es eben so, dass beim Thema Asexualität es gar keine Schwarz-Weiß-Definition in dem Sinne gibt, sondern dass es eben ganz, ganz viele Punkte oder Farben auf einem Spektrum gibt. Und dass da jede Beziehung in dem Zusammenhang eben auch anders ist. Sowohl die Beziehung von Asexuellen, aber eben auch von allen anderen Menschen. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Kilian und ich glauben, das Thema ist wichtig, gerade auch für junge Menschen, und um die geht es ja in diesem Podcast häufig, um eben ja selber in sich hineinzuhorchen, vielleicht auch selber über die eigenen Bedürfnisse nochmal zu sprechen und sich zu fragen, warum entsteht vielleicht an der ein oder anderen Stelle, wenn wir über das Thema Sexualität und sexuelles Verlangen sprechen, vielleicht ein Pflichtgefühl, von dem wir uns aber ganz, ganz dringend verabschieden sollten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß im Hungry Minds Talk mit Maria Popov.
Let's go! Hallo Maria, freut mich, dass du bei uns im Hungry Minds Talk zu Gast bist.
Freut mich selber total. Ich bin irgendwie sogar ein bisschen aufgeregt, weil ich es so toll finde, dass wir so richtig Zeit haben, über dieses Thema zu quatschen. Kilian,
ja,
voll schön.
Ja, sonst ist es ja wirklich so, das kennst du wahrscheinlich auch von Radiointerviews, man hat so 1,5, 2, 3 Minuten höchstens, wenn überhaupt. Jetzt können wir ein bisschen ausführlicher drüber sprechen.
Jawohl, let's go.
Ja, ich habe dein Buch tatsächlich gelesen. Vielen Dank an deinen Verlag und an dich, dass ich im Vorfeld schon die Fahne erhalten habe, was natürlich super ist, das Buch auch physischen Händen zu halten, hier wirklich mal richtig durchblättern zu können und durcharbeiten zu können. Und jetzt, ich meine, ich habe es heute Vormittag fertig gelesen, geschafft, final fertig zu lesen, habe mir dann das Fragen überlegt und rückblickend so, auch ich habe natürlich deine Reels gesehen, deine Teaser gesehen zum Buch, habe gewisse Erwartungshaltung gehabt oder auch eine Erwartungshaltung bewerten können jetzt. Ich muss sagen, das Buch wirkt ja auf jeden Fall, und ich denke, das war auch die Schwierigkeit, kannst du gerne gleich erzählen, wie ein persönliches Statement. Aber gleichzeitig schaffst du, und das ist so mein größtes Feedback positiver Art, total ein gesellschaftliches Statement zu geben. Also es geht ja nicht nur um jetzt Sex oder um das um irgendwie nur um diesen Akt, sondern es geht ja wirklich um das Gefühl, nicht reinzupassen. Und da wäre meine Frage an dich gewesen, du hast schon ein paar Anekdoten auch genannt im Buch, aber wann würdest du sagen, hattest du das erste Mal das Gefühl, dass dieses Thema, also keinen Bock zu haben, kein Begehren zu haben, wirklich größer ist als du selbst? Also dass etwas nicht nur mit dir nicht stimmt, was du ja auch beschreibst, sondern dass du irgendwann realisierst, da geht es ums Große und Ganze.
Ja, das ist voll die gute Frage, weil erstmal, ne, warum hatte ich überhaupt das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht, weil ich eine Spätzünderin war. Mittlerweile finde ich den Begriff eigentlich ein bisschen doof, aber ich glaube, alle wissen, was so ein bisschen darunter gemeint ist. Ne? Meine Freundinnen hatten irgendwie Partner und irgendwelche Erfahrungen nach der Clubtoilette knutschen, sind sie noch weitergezogen oder so. Und ich hatte das nicht und hatte auch gar keinen Bock darauf. Das heißt, da habe ich auf jeden Fall schon mal gemerkt, da ist irgendwas bei mir anders als das, was mir die Gesellschaft als Norm verkaufen will, weil eigentlich gibt es die halt gar nicht. Es gibt keinen Spät und es gibt auch kein richtiges Zünden und niemand weiß, was das so wirklich heißt. Und ich dachte noch ganz lange, und es wäre wahrscheinlich sogar gelogen, jetzt zu sagen, ich habe es jetzt jeden Tag gecheckt und ich bin nie unsicher und ich weiß, ich bin nicht allein und so, obwohl ich das immer preache, dass Menschen, die keinen Bock haben, nicht allein sind und auch kein Problem sind und nicht die Schuld tragen. Und trotzdem fühlt sich das ganz oft so an. Und ich glaube, noch bis zum Start meiner Recherche, das ist jetzt so 2 Jahre her, habe ich selber noch gedacht, naja, ich würde gern über diese Scham schreiben und so weiter und so fort und das ist irgendwie strukturell, aber ich konnte noch nicht benennen, warum das denn so ist. Und jetzt erst, nachdem ich halt wirklich ein Jahr lang recherchiert habe, ein halbes Jahr lang Hardcore geschrieben und recherchiert habe, wo ich quasi nichts anderes gemacht habe, kann euch beweisen, Leute, ihr seid nicht schuld, es gibt da kein Problem und die Gesellschaft verdeutlicht einem das und dafür gibt es strukturelle Hinweise, die finden wir in der Medizin, die finden wir vor dem Gericht, dass Leuten das Gefühl gegeben wird, ihr müsst das fixen.
Und ich meine, das ist ja was, was du auch im Buch schreibst. Du schreibst von den SpätzünderInnen, die in der Gesellschaft als prüde, komisch oder verklemmt gelten. Warum ist denn deiner Meinung nach sexuelle Erfahrung noch immer so stark mit sozialer Anerkennung verknüpft?
Damn, was für ein Mic-Drop-Frage direkt. Ja, ist wirklich so, ne? Das ist so krass mit Anerkennung verknüpft, weil wir an Sexualität Status messen, aber nur auf eine ganz schmale Art und Weise. Also es gibt keine Gewinner, keine Verlierer im eindeutigen Sinne. Ich glaube, dass wir alle eigentlich daran scheitern, dass unsere Erwartung ist, dass Menschen bitte zum fast immer Bock Club gehören sollen, besonders die Männer, aber dann auch bitte nur die weißen Männer, weil über die anderen sprechen wir bestimmt auch später nochmal so. Ja. Wenn du nicht weiß bist und zum Immer-Bock-Club gehörst, dann wirst du ganz schnell kriminalisiert. Also ne, wir sehen, wie schwer das ist, in die Erwartungen von Sex reinzupassen, aber es gibt einen ganz schmalen Korridor, vor dem natürlich besonders Mädchen und Frauen, besonders im Aufwachsen, so schwierig balancieren können, weil einem gesagt wird so, man soll bitte sexuell verfügbar sein, bitte nicht zu viel, dann ist man eine Schlampe, das ist immer noch so.
Ja. Ja. Ja, das schreibst du auch in deinem Buch, du redest ja von Nonnen oder Schlampen, von diesem schmalen Grat tatsächlich, sorry, um es so zu zitieren, aber es gibt ja wenig dazwischen, sagst du ja. Während bei Männern, ich weiß noch auch aus meiner Jugend, tatsächlich, wenn wir diese Geschichte gehört haben, wurde ganz oft diese Metapher genannt vom Master Key, diesem Schlüssel. Total schlimm tatsächlich, aber dass eine Frau ein Schloss sei tatsächlich, das man zu öffnen hat und der Mann, wenn ein Schloss von jedem Schlüssel geöffnet werden kann, ist es halt ein nicht zu wertvolles Schloss und gleichzeitig, wenn du als Mann den Master Key hast, diesen Schlüssel, der alle Schlösser, alle Türen öffnet, dann bist du der King quasi. Und das, ich weiß noch ganz genau, wie ich das zum ersten Mal gehört habe und danach sich das auch so reproduziert hat. Man dann tatsächlich das so ein bisschen hingenommen hat. So, das ist halt so gesellschaftlich. Wenn du als Mann viele Frauen hattest oder viele sexuelle Erfahrungen hattest, bist du der König und als Frau bist du halt sehr oft dann, ja, die Schlampe, wie du es gerade genannt hast. Auch.
Ja, und als Mädchen hat das oder als junge Frau hat das bedeutet, dass es voll stressig ist, ne? Aber mein Hot-Take wäre mal, dass das für Jungs auch super stressig sein kann, oder? Kannst du dich noch erinnern an das Gefühl, wie das war oder war das eher unhinterfragt, dass einem die Macht ja so zugesprochen wird, ohne auch, dass man darum gebeten hat? Aber ja, wenn es dann nicht genau passt, dann ist es ja doch wieder scheiße, oder?
Safe. Und ein Druck ist natürlich dann auch dabei. Und ich hatte schon das Gefühl, wenn ich jetzt an so die 16er-Partys zurückdenke, von denen du auch schreibst, dass da zum Teil der Trieb über allem stand. Und das war so, man hat einen Count dann gehabt natürlich auch manchmal, wo ich mir dachte so, im Nachhinein, also im Nachhinein bewertet man das eh zum Glück reflektiert, aber auch Ich weiß nicht, ob das jetzt inzwischen auch anders bewertet wird von der jungen Generation jetzt. Es gibt ja schon Hinweise darauf. Gleichzeitig glaube ich schon, dass dieser Druck, der da lastet, auch über der männlichen Seite, dass der absolut gefährlich ist. Und trotzdem führt er natürlich bei manchen schon dazu, dass sie sich da beweisen müssen, irgendwie männlich sein wollen, wenn sie das hören, das Stereotyp, und da auch natürlich gewisse politische Inhalte eine Rolle spielen. Ne? Also gibt es Regierungen, die das ja auch reproduzieren.
Und da müssen wir uns mal überlegen, wie doof ist das, ne? Wir tun so, als wäre Sex so was Natürliches, Gesundes, das jeder Mensch hat und auch bitte das ganze Leben. Obwohl die Biologie das Gegenteil sagt, so. Dass man phasenweise keinen Bock hat, das hat jeder. Dass irgendwie das Eintrittsalter in eine Welt, in dem Sex spannend ist, ist auch ganz unterschiedlich. Und trotzdem zwängt die Gesellschaft junge Menschen da rein, zu denken, es müsste jetzt passieren. Und das eben genauso Jungs wie Mädchen und alle dazwischen und drumherum, dass man eigentlich erste Erfahrungen sammelt, eher weil Hollywood, die Gesellschaft, die Politik daran auch Interesse irgendwie so hat und einem ein gewisses Bild vorbetet, auch um das eigene Weltbild zu erhalten. Und nicht, natürlich nicht, weil junge Menschen irgendwie Lust haben auf diese Erfahrung. Vielleicht, weil sie horny sind und das irgendwo reinpressen, aber sehr wahrscheinlich auch nicht zu einer schönen Erfahrung dann führt. Und das ist total traurig.
Ja, 100 pro. Du schreibst ja gleichzeitig, dass Spätzünden für dich als Privileg gilt, dass du es als Privileg empfindest. Wie würdest du das dann rückblickend bewerten, gerade im Hinblick auf das, was wir gerade besprochen haben?
Ja, das ist mir total wichtig zu betonen, weil ich will den Kein-Bock-Club als was Positives besetzen und zeigen, dass sexuelle Unlust oder auch Desinteresse wirklich nichts Schlimmes ist und kein Problem ist. In meinem Fall hat das Spätzünden und auch ein spätes Outing, nämlich als Queer, mittlerweile würde ich es eher so als lesbisch benennen, aber auf jeden Fall war mir dann irgendwann Anfang 20 klar, ich bin nicht hetero. Und dass diese Erkenntnis, mein erstes Verliebtsein, so richtig Verliebtsein, so lange gedauert hat, war für mich deswegen ein Privileg, weil ich halt schon irgendwie erwachsen war, weil ich schon queere Friends hatte, weil ich wusste, dass Queerness und das Abseits der Norm empfinden nichts Schlimmes ist. Ne? Und ich wusste auch direkt irgendwie, auf welche For You-Page ich mal will oder damals noch irgendwie eher YouTube oder so. Mir fehlt es sehr leicht, mich da dann zu verorten und damit auch ein Selbstbewusstsein zu haben, zumindest was den Fakt anging, dass ich mich nicht in Männer so doll verliebe wie irgendwie in Frauen oder nicht-binäre Leute. Und deswegen sage ich, das ist ein Privileg, weil mir wurden viele Momente genommen, dachte ich lange, dass ich irgendwie was verpasst hätte, die krassen Erfahrungen zu machen. Und jetzt schaue ich mir die Statistiken an und weiß, ich hatte richtig Glück. Weil, dass ich nicht horny war als Jugendliche, hat mich krass geschützt vor Situationen, wo Menschen Macht gehabt hätten über mich. Weil ist so, horny sein macht ganz viel. Auch Leute, die super horny sind, sagen, ja, das macht mich super dumm, weil ich begebe mich irgendwie in Situationen, in die ich nicht kommen möchte oder so. Besonders natürlich, wenn Menschen ihre Macht ausnutzen. Und da hatte ich weitestgehend ziemlich viel Glück, dass ich dann später gezündet bin.
In der Definition nach gibt es ja das Hetero, das Heteronorme, also alle Menschen, die von Natur aus heterosexuell sind. Gleichzeitig sprichst du auch von der Allonorm, also alle Menschen, die von Natur aus sexuell sind, nicht heterosexuell sind, sondern sexuell sind. Also das Gegenstück zur Asexualität. Jetzt beschreibst du ja den Kein-Bock-Club so ein bisschen als Club für alle, die nicht Lust haben, würde ich mal, oder die, wie würdest du es beschreiben?
Ja, gute Frage. Für mich ist der Kein-Bock-Club der Club an Menschen, die vielleicht auch zeitweise Sex einfach nicht mehr so ins Zentrum ihres Lebens stellen. Entweder weil sie wollen oder weil sie müssen. Das heißt, dazu gehören sowohl Kategorien, die zum Beispiel die Libido, den Sexdrive verringern. Menschen empfinden das oft gar nicht als so positiv, weil das können psychische, das können physische Gründe sein. Ne? Und dann gibt's aber auch ganz viele Menschen, die ganz selbstbestimmt sind und sich dem bewusst sind, entweder weil sie sich phasenweise dazu entscheiden, zum Beispiel, Alter, Dating war so scheiße. Ich will auf jeden Fall jetzt erstmal 12 Monate abschwören, um irgendwie so individuelle Heilung zu erlangen oder politisch zum Beispiel. Ne? Dass es auch Gruppen an Frauen, zum Beispiel das 4B-Movement aus Korea, die sich entscheiden, nee, ich schwöre der Männerwelt ab, ich will nicht heiraten, ich will keine Kinder. In dieser Welt ist das für mich keine Option mehr, Sex zu haben mit dem anderen Geschlecht und sowohl halt auch einfach Leute eben, die aus der sexuellen Orientierung, aus Asexualität heraus sagen, Sex, gar keinen Bock, nee, wirklich nicht. Und daran, finde ich, sieht man so ein bisschen, der Kein-Bock-Club ist eine ganz große Ansammlung an Menschen, die zeitweise oder immer sagen, Sex, Männer, dieser ganze Druck, nee, das ist mir irgendwie zu viel, da habe ich keinen Bock drauf. Und die dieses Schamgefühl und diesen diesen Druck eben auch kennen.
Und dabei richtet sich dann kein Bockclub ja nicht an eine bestimmte Zielgruppe, würdest du auch sagen, oder? Das heißt, wir haben jetzt nicht nur die Community der LGBTQIA+-Community quasi, also die Mitglieder, sondern ich meine, da steckt das A, Asexualität drin. Aber was du jetzt gerade sagst, du öffnest da eigentlich die Türen für alle Bereiche.
Die Tür steht weit offen, Leute, kommt rein, macht mit. Besonders, weil ich halt überzeugt davon bin, also ne, manchmal Interviews jetzt heute erst mit so einer Zeitung, ich will den Namen nicht nennen, habe ich die Frage halt irgendwie so bekommen, Link in den Shownotes, nein, Spaß, habe ich noch so die Frage bekommen, was ist denn Asexualität? Und das ist ja nur eine Minderheit, ne? Warum haben Sie dieses Buch geschrieben? So von wegen, das juckt doch niemanden, wie kommt's so, dass der Kiwi-Verlag das haben will, so von wegen. Und ich war so, nee, also ja, es gibt eine Handvoll an Menschen, die dieses Label, zum Beispiel Asexualität, das bedeutet keine bis kaum sexuelle Anziehung zu anderen Menschen zu empfinden und damit eben Teil, wie du es auch schon gesagt hast, zur queeren Community zu gehören, die das entlastend finden, zu lernen, ich bin nicht allein. Und dann gibt es ganz viele andere Menschen, die sich mit diesen Erfahrungen identifizieren, dass das manchmal in unserer Gesellschaft, in Beziehungen, krass schwierig ist, zu sagen, ich habe keinen Bock. Und dass viele auch lieber sagen, ich habe Kopfschmerzen, als zu ihrem liebenden Partner, ne, dem sie vertrauen, lieber irgendwas erlügen, als eben ehrlich zu sein. Und ich glaube eben, dass da ganz viele Menschen, die ja auch in dieser Welt, so wie ich auch, navigieren, ganz viele von diesen Gedanken und von meiner Brille eigentlich genauso fühlen, aber das vielleicht noch nicht so reflektiert haben, weil es uns halt auch echt schwer gemacht wird. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass der Kein-Bock-Club viel größer ist als eben nur die asexuelle Community, auch wenn dich das zum Beispiel genau queer macht. Aber ich bin ja ganz sicher, dass alle von uns eben damit in Beziehungen mindestens handeln müssen.
Zumal diese asexuelle Community, von der du gerade sprichst, ja mit, also was dein Interviewpartner heute gesagt hat, anscheinend, das stimmt ja nicht mal, oder? Wir haben 1% der Asexuellen in der Bevölkerung. Das sind, wie du schreibst, ja genauso viele, wie es Rothaare gibt oder wie viele Schwangere es gibt, die Zwillinge mit in sich tragen. Was ich total den coolen Vergleich fand eigentlich, um das jetzt mal bildlich vorzustellen, weil 1% ist gar nicht mal so wenig.
Nee, dann checkt man kennt halt mindestens eine. Und das sind eben nur die, die in einer Umfrage zu Sexualität das auch wirklich angeben. Safe, ja. Also ne, das ist eine ganz kleine Anzahl. Aber wenn ich jetzt einfach mal fragen würde, wer kennt den Struggle, dass irgendwie man denkt, oh scheiße, jetzt hatte ich schon 10 Tage nicht. Oh Gott, ich hoffe, mein Freund findet mich noch sexy oder so. Mhm. Da heben alle die Hand. Auf jeden Fall.
Aber vielleicht ist der Struggle, sich in ein Label einzuteilen oder sich selber dazugehörig zu fühlen. Ja, vielleicht
ja, ist da der Struggle. Also es ist einfach so, asexuell zu sein und ich hoffe, ich kann das jetzt ändern und diese Podcast-Folge ändert das vielleicht auch in manchen Köpfen. Das klingt so unsexy halt, weil es halt so gemacht wird, weil halt so getan wird, als
so produziert wird, oder?
Genau das, weil so getan wird, als wäre sexuelle Unlust voll der Aufschrei. Und das ist es nicht, weil das ist unsere gelebte Realität, jeden Tag, jede Woche, das gehört zum Alltag dazu. Und das ist doch krass, wir leben in einer Welt, wo wir doch mittlerweile viel mehr über Sex reden, als noch von vor 10 Jahren, außer darüber. Das fand ich halt komisch.
Und wir leben in einer Welt, in der Sexualität wirklich allgegenwärtig ist, was Medien angeht, was Popkultur angeht, pornografische Inhalte angeht. Gleichzeitig haben Jugendliche heute ihr erstes Mal später als noch vor 10 Jahren. Auch statistisch gesehen geht Sexualität bei jungen Menschen zurück eher. Man könnte ja also eigentlich schon meinen, der Zugang zu Sexualität und zu sexuellen Inhalten ist ja deutlich leichter, aber irgendwie gibt es da noch einen Widerspruch. Wie erklärst du dir den?
Ja, und dann kommen große Zeitungen und sagen so, oh mein Gott, die Gen Z fickt weniger, das ist ja eine Katastrophe. Und wenn man sich genau anguckt, und das Thema ist total komplex, ne, warum die Generation Z zum Beispiel weniger oder später sich sexuell entdeckt, dann sind das zum einen Gründe wie die Pandemie. Das ist der Grund, dass soziale Kontakte mehr online als eben wie früher noch offline auch ausgehandelt werden. Auch flirten, auch sexuell sein kann auch online stattfinden und das macht es nicht super schlimm. Sachen, auch strukturelle Dinge wie, dass irgendwie junge Menschen weniger Alkohol trinken. Alkohol wirkt enthemmend, dass junge Menschen länger zu Hause wohnen und so weiter und so fort. Da gibt es also ganz viele Aspekte, die natürlich total wichtig sind zu benennen, warum junge Menschen irgendwie nicht mehr so viel Bock haben, wie ich schreibe. Aber was auch dazu gehört, was ich total wichtig finde und schön, ist, dass jungen Menschen auch durch die MeToo-Bewegung gezeigt wurde, du darfst Nein sagen. Und das ist ein riesen Paradigmenwechsel, der in den letzten 10, 20 Jahren eben stattgefunden hat. leider immer noch nicht dazu geführt hat, dass eben Missbrauch weniger passiert, aber zumindest, dass man ihn benennen kann, dass junge Frauen wissen, nur weil ich einen kurzen Rock anhab, darfst du mich nicht anfassen. So. Und zum Beispiel auch andere Dinge der Gen Z wichtiger geworden sind, nämlich mentale Gesundheit oder Freundschaften zum Beispiel. Und damit der Fokus einfach nicht mehr so krass auf Oktoberfest und Bumsen liegt. Und sorry, aber ich finde das eine total tolle Entwicklung. Und um die Rentenreform müssen sich halt andere Leute kümmern, ist halt so.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Du sprichst ja auch den Konsens an, der sich in den letzten Jahren zum Glück weiterentwickelt hat oder in den Vordergrund gerückt ist, dass es über Konsens läuft. Gleichzeitig benennst du ja auch oder erzählst du von der Geschichte mit deiner Ex-Partnerin, in der du verneint hast, sehr persönlich die Geschichte erzählt hast und gesagt hast, du hast jetzt gerade nicht Lust und hast dir aber eigentlich dann eine andere Reaktion gewünscht, weil natürlich, es war kein übergriffiges Verhalten, so würdest du wahrscheinlich selber sagen, oder? Trotzdem mehr Verständnis für die Situation, die du dir gewünscht hättest.
Ja, für die, die mein Buch nicht oder noch nicht gelesen haben, ich wollte mich dem Thema nähern, dass Nein sagen und Grenze setzen, was so hart direkt klingt, aber an sich passiert das jeden Tag. Mhm. Nee, Schatz, gerade knutschen ist nicht. Oder nee, ich gehe erst in einer Stunde ins Bett, weil ich will noch Reels gucken oder so. Ne, es passiert andauernd ja ein Aushandeln, besonders in Beziehungen von was möchtest du, was möchte ich. Und besonders bei Sex ist das total kompliziert manchmal. Und ich wollte herausfinden oder genauer beleuchten, warum ist Nein sagen eigentlich eine Ablehnung für ganz viele Menschen? Und habe aus der Ich-Perspektive beschrieben, wie das für mich ist, zu sagen, nee, heute nicht, Baby, lass lieber kuscheln, lass irgendwas anderes machen, keine Ahnung. Und mein Gegenüber aber sagt, oh mein Gott, das finde ich gerade so schlimm. Ich muss jetzt kalt duschen, um darauf klarzukommen. Und entzieht sich mir lieber, als mit diesem kurzen Unwohlsein vielleicht offen umzugehen oder viele andere Dinge, ne? Weil das Unwohlsein an sich ist gar nicht das Problem. Das ist, also es fühlt sich richtig scheiße an als Gegenüber dann, weil ich so bin, hey, ist doch gar nichts Schlimmes, so morgen vielleicht wieder, keine Ahnung. Aber ja, und dann habe ich versucht, ein Kapitel aus der anderen Sicht zu schreiben, nämlich, wie ist das von mir, ein Nein gehört zu bekommen, einen Korb zu bekommen oder wie auch immer sich das dann anfühlt. Und ich habe gemerkt, ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Ich kenne das Gefühl nicht, wie das ist, wenn jemand Nein sagt und ich so bin, oh Gott, das ist ja jetzt, das ist das Ende. Das muss jetzt der Anfang des Endes sein. Und deswegen habe ich sie dann gefragt, ob sie für mich die Gegenperspektive schreiben kann. Und da habe ich jetzt schon gehört, dass das ganz viele Lesende total emotional finden, weil sie sich halt mindestens in einen der beiden Positionen entdecken und dann merken, hä, warum eigentlich dieser Stress? Weil an sich ist das ja gar nichts Schlimmes. Oder man kann vielleicht fragen, bedeutet das jetzt was auf einem größeren Level, ne? Was ich mir an sich wünsche für alle Menschen, die sagen, ah, Schatz, heute kein Bock, dass sie eigentlich Applaus bekommen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin. Und dass sie gesagt bekommen, boah, danke, dass wir in einer Beziehung sind, in der du Nein sagen kannst. Voll. Statt zu sagen, ah, nee, ich habe meine Periode, obwohl das vielleicht gar nicht stimmt. So. Oder sich irgendwas anderes ausdenken.
Ähnliches.
Ja. Ja, genau. Und das eigentlich, ja, ich wünsche mir, dass Nein sagen zu einem ganz normalen Beziehungsalltag dazugehört. Denn leider, das ist noch nicht so lange her, gab es mal ein Gesetzbuch, wo stand, in einer verheirateten Ehe gibt es keine Vergewaltigung. Und aus so einer Historie kommen wir halt. Und um dem gegenzuwirken und mit Unlust muss eben, wie ich sage, jede Beziehungsperson umgehen. Weil das immer mal den Alltag beeinflussen wird, egal für wie horny man sich hält. Ja, da wünsche ich mir eigentlich, dass wir das radikal umstülpen, was wir denken, was Nein sagen bedeutet.
Und da sind wir auch beim Thema Sexpositivität, was sich ja in der Gesellschaft extrem verbreitet hat, dass Sexpositivität schnell zur neuen Norm wird, weil wir in einer Zeit leben, in der man immer offen sein sollte, experimentierfreudig sein sollte. Wann würdest du sagen, wird denn so Sexpositivität zu einem Zwang?
Ja, gute Frage. Da würde ich auch gerne mal deine Brille zu hören, weil ich glaube nicht, dass ich die endgültige Antwort habe. Mein Gefühl jetzt einfach, ne, als Person, die nicht so viel Bock hat, die das asexuelle Label für sich irgendwann mal Anfang 20 entdeckt hat. Ich habe halt gemerkt, boah, ich werde von diesem sexpositiven Feminismus irgendwie nicht abgeholt. Und dabei habe ich ihn auch selber verbreitet als Moderatorin. Ne? Ich war eine von den tabulosen auch, ja, eben sexoffenen, und man hört mich ja auch, wie ich rede, ne? Ich habe kein Problem damit, über Sex zu reden, nur weil ich weniger Bock drauf hat. Aber dann habe ich irgendwie gemerkt, da ist eine Fehlstelle. Warum rede ich über alle möglichen Themen, die ich genau richtig und wichtig finde anzusprechen, aus verschiedensten Perspektiven. Sexarbeit, Casual Sex, guten, schlechten Sex, was habe ich noch alles gemacht, welches Sextoy ist das Beste und so weiter und so fort. Und habe irgendwann aber gemerkt, in meinen Jahren als Journalistin, als Moderatorin, irgendwie, ich verheimliche, dass ich manchmal keinen Bock habe. Warum eigentlich? Mhm. Weil ich doch so tue, als wäre die Tür offen und ich hole alle Leute rein und frage irgendwie ganz schamlose Fragen und ist doch alles fein, ist doch alles okay. Ja, warum gibt es, das frage ich mich halt, in sexpositiven Spaces, damit meine ich auch Partys, Workshops, so, ich wohne in Berlin, ne, da gibt es alle möglichen Angebote. Sexuelle Unlust findet darin keinen Platz. Mhm. Und ich finde, Sex ist nicht per se positiv. Das sagen zum Beispiel AktivistInnen, die aus der bodypositiven Bewegung kommen, auch. Da gab es auch irgendwann einen Wandel hin zu, naja, Körper sind nicht per se positiv. Wir sagen immer so, alle Körper sind schön. Naja, unsere Gesellschaft bewertet sie ja nicht alle gleich schön. Lass mal eher sagen, alle Körper sind halt okay, so wie sie sind. Mhm. Und das Gleiche wünsche ich mir halt irgendwie zu Sex auch. Und ich sage nicht, dass ich die Weisheit mit Löffeln gegessen habe, aber ich denke mir so, lass doch einfach Sex behandeln als das, was es ist. Wenn zwei Leute wirklich wollen, dann ist das cool. Aber unsere Gesellschaft macht es uns echt schwer herauszufinden, dass wir wollen oder was wir wollen und wen wir wollen. Und das müssen wir irgendwie halt behandeln. Und ich habe nicht so richtig eine Antwort, aber ich glaube halt, Sex ist bis sie überbewertet, im Feminismus auch. Ja,
ja, ich habe da ein Zitat dazu. Und zwar, was mir bei deinem Buch wirklich aufgefallen ist, was ich wirklich geliebt habe, ist, wie viel, ich glaube, es liegt auch in deinem Hintergrund, Popkultur da reinsteckst. Also ich habe mal versucht mitzuzählen, wie viele Zitate, Musikzitate, Quotes von KünstlerInnen ich da finde, bin nicht hinterhergekommen, aber es hat richtig Spaß gemacht. So eine kleine popkulturelle Zeitreise fast schon. Und dann ist mir direkt eins eingefallen, das ich mitnehmen wollte, nämlich wir stehen auf, wann wir wollen, fahren weg, wann wir wollen, sehen aus, wie wir wollen, haben Sex, wie wir wollen und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Baby, die Zeit mit dir war so wunderschön. Das ist von KZ, Hurra, die Welt geht unter. Und das ist quasi Hurra, die Welt geht unter, diese dystopische Welt, die da gezeichnet wird, was ja auch politisch schon sehr viel interpretiert wurde und angeschaut wurde. Gibt es auch coole Videos dazu, wie Gregor Gysi das zum Beispiel interpretiert und dazu Stellung nimmt. Aber auf diese Phrase mal bezogen, die in der perfekten Welt, in der man eben Sex hat, wie man will, wie man selber das möchte und nicht wie die Kirche oder Pornos es uns erzählen. Gerade auf das Zweite bezogen. Das hat ja schon, und da ist man vielleicht auch beim vorherigen Punkt, einfach einen enormen Einfluss, wie sich in der Jugend, vielleicht sogar schon Kindheit und dann der jungen Erwachsenwerden einfach das Bild auch von Sex und von der Sexualität prägt, oder?
Ja, besonders, weil wir halt in einer Welt leben, wo man als Kind direkt gesagt bekommt, nee, fass dich lieber noch nicht an oder du bist noch zu jung dafür oder was nicht noch alles, ne? Oder eben nur der Biolehrer einen irgendwie darüber aufklärt und man denkt, ich habe keinen Bock, dass Herr Müller mit mir über Sex redet. Es ist alles trotzdem noch ganz schambehaftet, wird reduziert auf eben den Penis oder den penetrativen Akt oder eine angebliche Entjungferung, die ein Mythos ist. Das gibt es nicht. Also immer noch ganz viele Desinformationen auch, die immer noch auch medizinisch irgendwie sich wiederfinden, obwohl sie dort nicht hingehören. Und wenn wir es besonders auf Pornos angucken, will ich es eben auch gar nicht verteufeln. Also Pornos waren schon immer ein Weg, um auch zum Beispiel Sexualität, die abseits der Norm passiert, auch wiederzufinden. Ne? Also schwule Männer haben damit das erste Mal vielleicht irgendwie die Vorstellung, wie kann es halt aussehen. Transpersonen können durch Pornos irgendwie Sexvorbilder sehen mit Körpern, die eher ihrem Ideal gleichen oder schon so aussehen, wie sie ihn haben. Aber gleichzeitig passiert Pornografie genauso aber wie romantische Komödien in der Welt, in der wir sind. Und die ist super sexistisch und super rassistisch. Und diese Sachen finden sich halt in Pornos genauso wieder. Ne? Also da ist zum Beispiel die asiatische Frau immer die sexuell devote Frau, die nur das macht, was irgendwie der Typ ihr sagt und das auch total gerne macht oder so oder überzeugt werden muss und so weiter. Und das sind alles Mythen, die eine reelle Auswirkung haben. Aber ich bin nicht der Meinung und halte es da auch wie die Pornoregisseurin und Autorin Paulina Pappel, Pornos deswegen irgendwie abzuschaffen oder zu verteufeln, ist nicht der Weg, sondern es braucht halt einen Rahmen, einen Qualitätssiegel, wie Pornografie stattfindet, zum Beispiel eben hinsichtlich Arbeitsbedingungen und vor allen Dingen, aber so wie eben die ganze Filmwelt oder Popkultur, passieren sie eben in der Welt, in der wir sind. Also da müssen wir an den Stellschrauben arbeiten, alle an den Stellschrauben arbeiten und uns dieser Unterdrückung bewusst werden und nicht irgendwie nur an Pornografie rummäkeln, weil oh nein, Sexualität voll schlimm.
Ich finde, es zeichnet, die Debatte zeichnet ein bisschen ähnliches Bild wie die Debatte um Social Media, also auch um Social Media Verbot im Allgemeinen, dass man ja sagt, es hat anscheinend, also es hat auf jeden Fall einen sehr negativen Einfluss mit übermäßigem Konsum und auch wenn man einen Teil des Problems abbildet durch überzeichnete Leistungen, zum Beispiel in der Pornografie, dass es keine Unsicherheiten gibt, dass man diesen Moment ja gar nicht darstellen will oder kann, dass alle total selbstbewusst sind und wenn nicht, dann werden sie direkt überredet und dann haben sie auf einmal Lust. Also ja, First Steps von der Vergewaltigung gezeigt werden eigentlich, es ja auch Kategorien gibt in die Richtung. Auch körperliche Risiken ja komplett ausgeklammert werden in der Pornografie. Und gleichzeitig, wenn man es vergleichen mit Social Media, wir eigentlich das Positive verkennen, nämlich die Möglichkeit, da wirklich aufzuklären, auch was du gerade angesprochen hast. Bei Social Media ja auch diesen Raum zu schaffen, des Gemeinsamen, da auch vielleicht eine Community zu schaffen oder einfach im Allgemeinen einfach einen Raum zu geben. Und ein Verbot von beidem, wenn man, also ich meine, bei Social Media diskutieren wir sehr stark darüber, auch bei Pornografie wird ja zum Teil immer wieder darüber diskutiert, ein Verbot ja eigentlich nur Schattenräume schaffen würde oder wirklich Räume schaffen würde, in denen es auf keinen Fall besser laufen würde. Und was das bräuchte, wie du gerade sagst, wäre ein Qualitätsziegel, also gewisse, ich würde sagen, kleine Stellschrauben, an die man ansetzt, um den Ort besser zu machen.
Ja, genau. Und ich finde da auch so spannend, zu hinterfragen, wenn das so übertrieben verwendet wird. Und ich finde total gut den Vergleich zu Social Media. Also wenn wir dann schon von einer Sucht sprechen oder eben überhaupt von Plattformen, die Interesse daran haben, dass eben eine fast eben auf zwanghafte Art und Weise etwas konsumiert wird, egal jetzt, ob es Social Media ist oder Pornografie, hat es auch die Gemeinsamkeit, dass Menschen davon profitieren. Also zum Beispiel eben die großen Tech-Betreiber, die davon was haben, dass uns diese Plattformen süchtig machen, weil sie uns immer wieder Dopaminschübe geben. Und genauso Pornoseiten, die mittlerweile eher Orgasmus-Compilations haben, zum Beispiel, die viral gehen, als halt, ja, die 10-Minuten-Storyline, bevor es dann richtig losgeht oder so. Oder gar halt irgendwie Transparenz schafft, was sind die Arbeitsbedingungen oder was wurde wirklich irgendwie gemacht zwischen den Szenen, um die Erektion zu halten oder so. Ne? So eine Transparenz gibt es ja nicht aus der Pornowelt. Und da profitieren auch eben Plattformbetreiber von der Dauer, wie lange Menschen auf der oder immer wieder zu der gleichen Plattform kommen und dort die Werbung zum Beispiel konsumieren. Ne? Und das sind halt am Ende einfach reiche, ja, meistens reiche weiße Leute, das ist halt einfach so.
Ja, und oft sind es Männer ja auch. Also ja, ich meine, in Frankreich hatten wir das Thema in den letzten Monaten, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass Pornhub Regularien bekommen hat, auch was das Thema Altersverifikation angeht. Frankreich da als erstes Land in Europa eigentlich versucht hat, wirklich mal dagegen vorzugehen oder wirklich auch ganz klare Spielregeln aufzustellen. Und dann hat Pornhub gesagt, das ist ihnen zu viel, zu bunt, zu blöd. Sie sperren sich selber und haben sich einfach heruntergenommen vom französischen Markt.
Ach, krass. Und nee, das habe ich nicht mitbekommen.
Dann kommt raus. Und wer ging auf die Straße, weil sie dann total wütend wurden? Die Männer. Und jetzt wurde wieder zurückgenommen und jetzt ist eigentlich wieder, es ist, glaub, soweit ich weiß, wieder online.
Und jetzt ist alles beim Alten,
ja,
oder wie?
Da wirklich sehr viele Männer auf die Straße gegangen sind und auch ja, ein Mob entstanden ist, würde ich mal sagen. Weil viele gesagt haben, das geht so gar nicht. Sie wollen natürlich weiterhin Zugriff drauf haben.
Was denkst du darüber? Ich finde es ganz schwer. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich sagen würde Applaus oder nicht. Ist ja eigentlich was Gutes, also oder
überhaupt,
nicht?
Überhaupt Stellschrauben zu fordern, ist auf jeden Fall was Gutes. Dass sich dann der Betreiber dann dagegen stellt, zeigt finde ich, perfektes Bild, was wir derzeit haben, was Social Media angeht, was auch Pornografie angeht. Und dann am Ende knickt man ein, weil man auf die Gesellschaft hört oder weil die zumindest, ich weiß nicht, wie genau der Protest sich dargestellt hat, weil zumindest Leute laut wurden. Ich habe schon oft das Gefühl, gerade was solche politischen Debatten angeht, auch was von Rechtsbewegungen angeht, was Shitstorms angeht, dass man laut sein nicht verwechseln darf mit, was ist die Mehrheit eigentlich? Und ich weiß nicht, ob da wirklich dann die Mehrheit der Leute auf die Straße ging oder wie es wirklich abgelaufen ist. Aber Stand jetzt ist es deswegen wieder online. Also es gab eine Gruppierung, was ja irgendwie Teil von demokratischem Prozess ist, kann man auch so bewerten.
Meine Vermutung wäre auch immer, dass es um Geld geht. Also ne, das Bild sah vielleicht auch so aus, dass Menschen auf die Straße gehen und daraufhin passiert irgendwas. Aber wer weiß, was im Hintergrund ist. Meistens sind diese großen Betreiber, die auf Arbeitsbedingungen scheißen und auf Konsens und auf was nicht noch alles, dass es denen meistens um Geld geht. Vielleicht war es auch hart, irgendwie sich vorzustellen, dass irgendwie die Einnahmen von Frankreich irgendwie hoch wären. Und es war einfach nur, also einfach mal jetzt mal ins Blaue hinein vermutet. Ne? Vielleicht war es geplant, hey komm, wir drehen den mal ein paar Tage den Gasherd ab und dann wird aber schon irgendwann wieder was draus.
Ja, und weil, letzter Punkt zu der Branche, bevor wir weiter nochmal im Thema sind, sie ist natürlich auch unter extremem Druck. Es gibt auch extrem viele andere Formen, Onlyfans, andere Anbieter, die kommen, wo auch das Ganze ja viel unstrukturierter abläuft, amateurhafter ablaufen kann, man die Möglichkeit hat, einfach mit einer Kamera schon da was zu gestalten und es nicht mehr auf die großen Produktionen ankommt. Und deswegen ja auch Videos an sich im Vergleich, hat man Statistiken gesehen, sie werden kürzer, haben weniger Storyline, wie du gerade schon gesagt hast, eher Compilations, als das ganze Große, das du dann nochmal auf einer Bezahlseite sehen kannst. Also wo natürlich auch kapitalistische Hintergründe ganz eindeutig vorherrschen.
Voll. Und da, also da wird Pornografie doch ein bisschen anders bewertet als andere irgendwie Filmgenre, weil stellen wir uns einfach mal vor, es gibt ein Netflix, wo irgendwie Filme drauf landen, die wirklich viral gehen, über die alle Leute sprechen, die alle Leute auch irgendwie spannend finden. Irgendwie, man will irgendwie im Gespräch bleiben, irgendwie alleine zu Hause, man hat Langeweile, man will da irgendwie drauf. Und wenn man dann aber erfährt, dass die Filme in Kategorien eingeteilt sind, die ultra rassistisch sind zum Beispiel, und du erfährst, dass irgendwie die größten Superstars halt irgendwie öffentlich zugeben und sagen, da passiert nur Scheiße an diesen Sets, niemand würde dann dieses Abo abschließen. So. Und dafür extra Geld bezahlen. Und bei Pornografie macht man das, weil es irgendwie kostenlos ist. Aber ich kann nur alle Leute dazu aufrufen, die Pornografie-Fans sind. Leute, macht das weiterhin, ne? Kilian und ich, wir wollen euch das nicht schlecht reden oder so. Aber es gibt zum Beispiel Websites, feministische Pornos kann man unterstützen, mit ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Frag doch auch einfach mal Freunde oder den Partner oder so, ob sie das mit zusammen sponsern wollen. Ja. Kann ich nur empfehlen.
Ja, cool. Dann schließen wir, würde ich sagen, das Thema Pornos mal für den ersten Moment ab. Wir bleiben aber trotzdem beim Thema Männlichkeit oder Mythen, die wir auch da drin haben. Was mich total interessiert hat und was ich total spannend fand in dem Buch, und mal noch ein bisschen Geschmack drauf, auch Lust drauf zu machen für die Zuhörenden, war das Thema Biologie und Männlichkeit, was da eigentlich auch im Verständnis in unserer Gesellschaft schiefläuft. Ich will es nicht alles spoilern, aber magst du vielleicht mal ein Beispiel nennen, was dir da direkt in den Sinn kommt?
Zum Beispiel gibt es einen ganz schlimmen Mythos in der Medizin, nämlich auf Englisch Blue Balls und auf Deutsch Kavaliersschmerzen. Ein Begriff, der irgendwie den Weg gefunden hat in irgendwelche möchtegern medizinischen Apotheken-Umschau, weiß ich gar nicht, will ich gar nicht zitieren, irgendwelche komischen Artikel auf jeden Fall, die nicht wissenschaftlich sind, die den Moment beschreiben, den an sich alle Menschen, die Hoden haben, kennen, wenn man eine Erregung hat und dann nicht zum Orgasmus kommt, kann es da schon mal einen kleinen Stau geben und das kann zu einem Unbehagen führen, vielleicht sogar einem leichten Schmerz. Aber Kavaliersschmerzen als Begriff haben deswegen Einzug in unsere Gesellschaft gefunden und mehr Männer als Frauen sind davon überzeugt, dass es das auch gibt und Frauen geben statistisch überdurchschnittlich oft an, dass sie einfach nur damit unter Druck gesetzt werden, weil eben diese Schmerzen als Grund genommen werden, um zu sagen, naja, aber es tut ja weh, dann musst du doch was machen, weil er steht ja jetzt schon und wenn jetzt nichts passiert, dann habe ich ja Kavaliersschmerzen, das geht ja gar nicht. Da ist mir mal aufgefallen, ey, wir tun irgendwie so, als wäre eine Erregung, so wie wenn die Mikrowelle piept. So, ja, dann muss man, das muss man ja jetzt aufmachen, weil mich nervt dieses Piepen ja auch, also irgendwas muss man ja jetzt damit machen. Aber wenn zum Beispiel mein Schulterblatt juckt, dann gucke ich nicht die Freundin, die neben mir sitzt, an mit großen Augen und sagt so, ja, weißt du jetzt selber, was du machen musst, ne? Weil da juckt's jetzt. Da muss jetzt jemand kratzen. Nee, Alter, ich kratze mich selber und wenn ich da nicht drankomme, dann nehme ich irgendwas oder reib mich
an. Oder ich unterdrück's in dem Fall vielleicht
genau. Auch manchmal, oder? Ja, und ich würde niemals mit hochgezogenen Augenbrauen jemanden, den ich liebe, erst recht nicht, dazu bringen, was zu tun, was sie nicht will. Also da so im Vergleich, finde ich, merken wir, oh, eine Erregung von einem Typen wird irgendwie schon echt überbewertet. Und dass aber gerade diese Schmerzen halt als Grund genommen werden, anstatt zum Beispiel sich halt dann selber zu helfen, wenn es kurz wehtut, ne? Oder halt das, diesen leichten Schmerz, dieses leichte Druckgefühl halt kurz auszuhalten. Das finde ich schon spannend. Und ich wurde zum Beispiel in den 2000ern echt oft, also bei uns war das voll das Ding, diese Blue Balls kannte irgendwie jeder. Ja. Und ne, auf Englisch merken wir direkt, was das heißt. Die laufen angeblich blau an, Leute. Don't be so dramatic. Bei uns war das voll ein Ding und ich war mir ganz sicher, dass es das gibt.
turns out, passiert gar nicht. Also zumindest.
Also never heard of them, never seen them, so keine Ahnung.
Im blauen Sinne nicht. Und was du beschrieben hast, dieser medizinische Vorgang, ist ja total selten. Also es passiert ja wirklich eigentlich absolut fast, also passiert fast nie. Und wenn es passiert, dann ist es ja ein einmaliger Prozess, der nicht deswegen direkt wieder passiert. Und das, wovon du sprichst, ist, dass eine Erektion eine Handlung verlangt. Also dass die Erektion direkt zu einer Handlung führen muss. Und damit tun wir es uns natürlich auch ein bisschen sehr leicht machen, wenn man sich überlegt, dass dann männliche Gewalt, wie du auch selber schreibst, entpolitisiert wird, dass man vielleicht gewisse Handlungen oder gar richtige Straftaten keine Frage mehr von Machtgefälle oder von wirklicher Verantwortung sind, sondern von Biologie. Und das fand ich eigentlich mit dem wichtigsten Punkt auch im Buch, das klarzumachen, dass es um viel mehr geht als um biologische Inhalte. Und eigentlich geht es wirklich um Verantwortung, die wir da unterm Tisch kehren.
Damn, das ist irgendwie auch richtig krass, wenn du das selber nochmal so zusammenfasst, weil mir immer wieder auffällt, wie weit wir halt davon entfernt sind. Ich glaube, das ist wirklich noch in absoluten Babyshoes, überhaupt mal in den Raum zu stellen, dass Sex viel mehr Skript, kulturelles Skript, das sind so diese gesellschaftlichen Drehbücher, die sich irgendwann mal etabliert haben, aber halt auf jeden Fall kulturell bedingt und nicht biologisch sind. Dass wir das überhaupt mal zur Disposition stellen, macht so viele Fragen auf und gibt auch so viele Antworten. Zum Beispiel, dass Sex eben Macht ist und nicht nur Lust und Spaß, sondern eben ein Instrument, unter anderem, um Druck auszuüben.
Gibt es für dich sowas wie einen männlichen Kein-Bock-Club?
Ja, unbedingt. Auf jeden Fall. Kommt rein, macht mit. Ich habe das Buch vor allen Dingen für Frauen geschrieben, aber auch nicht nur, weil ich einfach mit dieser Brille durchs Leben gegangen bin, ne? Dass ich weiß, was es heißt und weil das fast doch schon den Rahmen sprengt. Natürlich haben Jungs ganz andere Struggle auch mit Sexualität im Aufwachsen und die finde ich total wichtig zu benennen und die verdienen ganz, ganz viel Platz und ich würde mir richtig doll wünschen, dass ein Autor Lust hat, den Kein-Bock-Club für Männer zu schreiben. Vielleicht mache ich es ja auch als nächstes. Aber mir war total wichtig, auch ein Kapitel drüber zu schreiben, weil ich nicht in einer Welt leben muss, wo ich irgendwie Männer dezentriere, aka wegschneide, sondern sie aus dem Fokus des absoluten Lebens und des, was irgendwie wichtig ist, herauszunehmen. Und Männer sollten das übrigens auch. Also auch Männern tut es total gut, sich vorzustellen, dass irgendwie auch der Spaß zum Beispiel ihrer Freundinnen im Bett mal gut wäre, zu beleuchten oder zu fragen, was magst du eigentlich irgendwie so ganz gerne? Da ist eigentlich allen gut getan. Aber ja, Männer gehören auch zum Kein-Bock-Club und die haben es, glaube ich, sogar manchmal noch schwerer. Weil ich als Frau werde schnell Frauen erreichen, die sagen, boah Maria, ich fühle das. Aber Jungs haben es total schwer, das überhaupt, und besonders Männer, zuzugeben, weil ihnen halt das Gefühl gegeben wird, sie müssen immer potent sein.
Ja, safe. Das sehen wir auch in unserer Studie, ja. So Geschlechterunterschiede, die immer deutlicher werden, auch was politische Sachen angeht, politische Inhalte angeht. Was Belastungen angeht, psychische Belastungen, wo viele junge Männer bei uns in den Studien sagen, da wollen sie nicht drüber sprechen oder das juckt sie vielleicht auch nicht, weil sie da eine gewisse Schutzhaltung einnehmen und weil sie natürlich auch gesagt bekommen, hey, du musst hier stark sein, du darfst keine Schwäche zeigen und wenn du da jetzt dich zu sehr öffnest, dann bist du vielleicht feminin, nicht mehr männlich genug, nicht mehr maskulin genug oder du bist nicht in der Lage, Verantwortung zu übernehmen, dass das ja auch ganz oft gleichgestellt wird.
Boah, ja, und auf Sexualität bezogen habe ich da ja auch so den Unterschied aufgemacht und habe gesagt, ich glaube, dass wir Sex als Gesellschaft eh nur deswegen overhypen, weil das die passendste oder gesellschaftlich angenommenste Version der Intimität für Männer ist. Weil Kuscheln, Knutschen, emotionale Gespräche über Gefühle reden anstelle von Sex irgendwie halt schnell abgetan wird als was Feminines, genau wie du sagst, auch Emotionen als was Schwaches und so weiter und so fort. Und ne, meine These war, dass wir deswegen auch oft so Sex so hochhalten, weil das der Weg ist für Männer, um eigentlich so eine Softness und eine Nähe und eben Kuschelhormone auszuschütten, die wir eigentlich ja alle, viele von uns sehr doll gerne haben.
Alle und eben nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer. Und
ja, voll.
Was du auch noch ansprichst, kurz zum Ende noch, weil es mir wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass ja auch Männer zum Teil Probleme haben, repräsentiert zu werden. Wir zum Beispiel, viele Teile unserer Gesellschaft, eben auch Menschen, auch Männer mit Migrationshintergrund, da zum Teil stereotypisieren. Du hast angesprochen, dass man als weißer, junger Mann absolut Lust auf Sex haben soll oder darf oder eben soll. und man aber, sobald man Migrationshintergrund hat, man dann ja auch wirklich ja, eher in eine Ecke gedrängt wird, wenn wir an politische Ereignisse schauen oder auf bestimmte Zitate gucken, die du auch im Buch vorkommen hast. Wie prägt das, würdest du sagen? Wie prägt das die Männer, die auch ins Land kommen hier und dann sowas gesagt bekommen?
Ja, das würde ich Sie gerne selber fragen. Da bin ich vermutlich nicht in der Position, das irgendwie gut einschätzen zu können. Natürlich ist jede Form von Machtmissbrauch und auch Grenzüberschreitung zu ahnden und total schlimm und gefährlich. Nur ist es hoffentlich endlich jetzt auch mal in mehr Köpfen angelangt. Ja. Was wir da problematisieren, ist dann der Migrationshintergrund und nicht die Männlichkeit. Und ich finde, dass die Männlichkeit an allererster Stelle stehen sollte. Jetzt gerade erst war es läuft immer noch, das Oktoberfest, jetzt gerade in Deutschland und besonders in München. Und da zum Beispiel häufen sich die Schlagzeilen danach nicht, wenn ganz viele Übergriffe passiert sind. Und damit möchte ich nicht Übergriffe irgendwie weniger schlimm behandeln, wenn sie von Männern mit Migrationsgeschichte kommen, aber auf jeden Fall zum Problem behandeln, dass das viel häufiger zu einem Aufschrei und auch zu großen Titelseiten und Frontpages führt, weil Leute das gerne hören wollen. Ja, oh, die testo-gesteuerten Migrantenmänner, die waren jetzt hier wieder übergriffig und so und tun so, als wäre das statistisch die Mehrheit. Und das stimmt halt nicht.
Und man statistisch immer wieder. Man lenkt ja voll ab von offenen eigenen vier Wänden, von Problemen, gerade wenn wir Femizide sprechen, Gewalt in Beziehungen, Partnerschaften. Man ja da, also die eigenen vier Wände komplett ausklammert und da dann auch die alten weißen Männer oder weiße Männer im Generellen ausklammert. Ne?
Genau, und da tun wir dann wieder so auch vor Gericht, ne, dass das ja wieder nur Biologie ist. Also ja, Testosteron macht halt so ein leichtes Aggressionsproblem. Ne? Tja, Testosteron ist aber auch an irgendwie schuld an irgendwie einer übergriffigen Sexualität. Und dann aber, sobald es irgendwie Männer sind, die nicht weiß sind, die zum Beispiel schwarz sind oder aus dem arabischen Raum, dann auf einmal, oh, nee, dann zählt das irgendwie doch nicht wieder, ne, dass es so biologisch hineingeschrieben ist. Oder dann ist es angeblich kulturell in sie hineingeschrieben, weil sie nicht das Wort Rasse benutzen wollen, weil sie ganz genau wissen, dass das fucking rassistisch ist, was dann da so steht.
Ja, safe. Maria, wir sind schon relativ am Ende angelangt. Ich habe sehr viele Fragen mitgenommen, auch vom Buch. Ich hätte noch viel mehr, aber ich will auch gar nicht so viel spoilern für die Zuhörenden, die das Buch auch noch lesen möchten. Was ich mir jetzt denke, du hast natürlich auch viele private persönliche Einblicke gegeben. Jetzt kommt das Buch endlich raus. Wenn wir den Podcast-Folge veröffentlichen jetzt am Sonntag, dann ist das Buch ein paar Tage draußen. Du wirst wahrscheinlich jetzt noch überströmt werden mit Anfragen und Interviews. Wenn du über den Kein-Bock-Club sprichst, das hast du mir binnen 3-4 Stunden lang getan, aber wenn du darüber sprichst, was wäre so dein Credo, das du mitgeben möchtest? Was wäre dir am wichtigsten?
Ich wünsche mir als Gesellschaft, dass wir Begehren neu denken und dass das intimer sein darf und eben Unlust auch Teil von Lust ist, automatisch. Und dass wir uns trauen, den Gedanken überhaupt irgendwie in unseren Alltag zu lassen, dass Unlust nicht gefixt werden muss, dass das kein Problem ist, das zu beseitigen gilt, egal ob im alleinigen Alltag oder in der Beziehung. Und das kann so entlastend sein, sogar für die Menschen, die sagen, oh, ich hätte halt aber eigentlich wirklich gerne häufiger Sex oder Intimität mit meinen PartnerInnen. Sogar für die ist das ganz toll zu sagen, lass es erstmal einfach trotzdem, weil dann ist der Druck nicht mehr so da. Und der Druck ist der Killer Number One, auch für all die, die eigentlich keinen Sex haben wollen oder die es nicht schlimm finden, wenn es mal Jahre ausbleibt. So, die finden es auch super entlastend. Und wenn euch unsere Podcast-Folge schon allein das Gefühl gegeben hat, dass ihr damit nicht allein und normal seid, dann erfüllt mich das schon mit so viel Stolz. Und die Vorstellung, dass irgendwie in eure Kommentarspalte oder so bei Spotify Leute sagen, Alter, ich habe hier irgendwie was gelernt und ich fand das gerade so entlastend. Das freut mich schon ganz, ganz, ganz doll. Und ich kann nur sagen, join the club, wenn ihr das auch fühlt, weil da ist auf jeden Fall ganz viel Platz für genau das. Und ich hoffe, das ist nur der Anfang von ganz vielen Gesprächen, weil ich bin nicht die Sprecherin für alle Asexuellen oder für alle Leute, die mal keinen Bock haben oder so. Ne?
Ja, das kann ich nur so von meiner Seite auch aus sagen. Vielen Dank für das Gespräch, weil es hat für mich auch, also ich habe viel gelernt, was du gerade angesprochen hast. Und ich habe das Gefühl, dass sich da, dass man damit was bewegen kann, dass du da was bewegen kannst und dass das Buch auch so in die richtigen Bahnen kommt, dass es richtige Bahnen auch lenkt, so, dass du da wirklich auch was anstoßen kannst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, viel Glück und viel Spaß damit. Ich hatte es großen Spaß beim Gespräch und ich freue mich, in den nächsten Wochen auch noch mehr davon zu hören und zu lesen. Ich bin stolz, dass wir das jetzt schon besprechen konnten, bevor das Buch überhaupt erschienen ist. Und ganz, ganz viel Spaß und Erfolg bei der Veröffentlichung.
Dankeschön, Kilian.
Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Ich habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen, liebe Maria. Viel Erfolg, wie gesagt, und an alle Zuhörenden bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ich freue mich und ja, macht's gut.
Dankeschön, hat mich total gefreut. Tschüss.
Toll. Danke, das hat voll Spaß gemacht. Das fand ich richtig schön.